Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Welt kennt eine unstillbare Sehnsucht. Und sie versucht, sie durch unterschiedliche Wege, durch unterschiedliche Art und Weisen zu stillen. Aber die Sehnsucht bleibt oder sie kommt nach einer Weile wieder. Was steckt dahinter? Warum haben Menschen Sehnsucht und was hat dieses Gefühl mit Gott zu tun? Das möchte ich mit euch anhand von einem Bibeltext, der in der Wüste entstanden ist, herausfinden. Zuvor zu der Situation, in der diesen Text geschrieben wurde. David ist auf der Flucht. Er rennt weg von Saul, der ihn umbringen will. Er hält sich kurzer Zeit in einer Wüste zwischen Jericho und dem Toten Meer auf. Diese Wüste ist von Terrassen und Steilhängen geprägt, wie auf dem Bild zu erkennen ist. In dieser Landschaft entstand der Psalm 63. Wenn ich diese Wüste anschaue und dann mir vorstelle, dass ich in und durch sie fliehen müsste, dann kann ich der große Mangel, den David und seine Getreuen in dieser Zeit und an diesem Ort ertragen mussten, gut nachvollziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die wenigsten hier durch solche Wüsten schon mal gewandert oder geflüchtet sind. Und doch bin ich überzeugt, dass Wüstenzeiten, also Zeiten, in denen man Not, Leid, Anfechtung, Angst oder Sorge erlebt, die meisten von uns bekannt sind. Ich bin schon durch einige Wüsten gegangen und weiß, dass einige noch auf mich zukommen. Das Eintauchen, das sich Beschäftigen mit dem Psalm 63 half mir, meine Sehnsucht zu verstehen und gab mir etwas, womit ich in den nächsten Wüstenzeiten gehen kann. Und das Gleiche wünsche ich euch. Psalm 63, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Schon bei dem ersten Vers bin ich hängen geblieben. Zu einem spricht David Gott als seinen Gott an. Hier merken wir, dass Gott kein Unbekannter für David ist. Gott, du bist mein Gott. So spricht jemand, der diesen Gott kennt, ihm vertraut, mit ihm unterwegs ist. Und zu anderem sagt David aber auch, ich suche dich. Dieses Phänomen ist mir bekannt. Ich bin schon öfters Menschen begegnet, die jahrelang mit Jesus schon unterwegs sind und hin und wieder diese Frage stellen. Gott, ich suche dich. Gott, wo bist du? Achtung, Christ zu sein und gleichzeitig nach Gott zu suchen, ist überhaupt kein Widerspruch. Es ist Ausdruck einer Sehnsucht. Und Sehnsucht ist nichts anderes, als sich nach einer anderen Realität zu sehnen. Dieses Suchen nach Gott meint nicht, dass Gott David verlassen hätte, wohl aber, dass seine Zuwendung zur Zeit für ihn nicht erfahrbar ist. Kommt euch das bekannt vor? Mir schon. Der Vers geht weiter. Es dürstet meiner Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, wie aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Dieser Vers erinnert uns an anderen Psalmen, zum Beispiel 42. Da lesen wir, oder da steht, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meiner Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehen kann? Wir merken und hören, die Sehnsucht nach Gott ist hier groß. Dieses Gefühl von Sehnsucht ist in den Psalmen und darüber hinaus in der ganzen Bibel mehrfach zu finden. David beschreibt seine Sehnsucht nach Gott. Trockenes, dürres Land, kein Wasser, Durst. Im nächsten Vers schreibt er, dass er Gott gerne sehen würde. Mit diesen Worten drückt David seinen Mangel aus, seinen Zustand. seiner Seele. Und mit Seele ist im Alten Testament immer das nicht nur ein Teil des Körpers, sondern der ganze Mensch gemeint. Die Seele dürstet und verlangt nach Wasser, wie trockenes, dürres Land, wo kein Wasser ist. Dieses Bild von trockenem Boden, der sich nach Wasser sehnt, begegnet uns schon in der Schöpfungsgeschichte, in dem ersten Buch der Bibel. Da lesen wir: Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und all die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Das hebräische Wort für Erde ist hier Eretz und meint an dieser Stelle das Rohmaterial. Also ist Erde da, aber es kann noch nichts gepflanzt werden, denn die Erde ist trocken, ohne Leben, nicht fruchtbar oder unfruchtbar. Sie braucht noch etwas, sie muss noch vorbereitet werden. Dann geht's weiter. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Jetzt hat sich der Zustand verändert. Für Land steht hier nicht mehr Eretz, sondern Adama. Und Adama, das heißt kein Rohmaterial mehr, sondern nutzbarer Ackerboden. Hier kann jetzt etwas gepflanzt werden, auf diesem Land wächst etwas. Da macht der Gott, der Mensch, der Herr, den Menschen aus Erde von Acker, also von fruchtbaren Ackerboden. Und blies ihm den Lebensatem in seine Not, so wurde der Mensch lebendig. Die Geschichte aus Genesis 2 beschreibt, wie Gott das Paradies, also den perfekten, optimalen Ort geschaffen hat. Der Mensch gehörte dazu. Gott schuf Menschen aus demselben Stoff, wie er das Paradies geschaffen hat. In jeder von uns ist ein bisschen Paradies. Und dazu kommt, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Also Gottes Absicht war es, einen perfekten Ort zu schaffen, in dem wir Menschen mit ihm und miteinander in Kontakt, in Beziehung leben. Die Sehnsucht der Menschen kommt davon, dass jeder in sich das Verlangen, die Sehnsucht nach einem paradiesischen Ort, einen paradiesischen Zustand hat. Sehnsucht ist das gewisse Etwas, das Gott in uns hineingelegt hat, damit wir uns auf den Weg machen und ihn suchen. Sehnsucht zu haben ist in uns veranlagt, es gehört zu uns, so wurden wir geschaffen. Darum sehnt sich die Welt nach etwas oder jemand. Und es geht um eine Sehnsucht, die nicht befriedigt werden kann mit dem, was wir hier vorfinden in dieser Welt. C.S. Lewis schreibt: Wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist das die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Gott hat die Ewigkeit, also die Vorstellung eines paradiesischen Zustands, in unser Herz hineingelegt und es mit Sehnsucht gefüllt. Und erst wenn wir diesen überwältigen, liebenvollen Gott sehen und begegnen, wissen wir, wonach wir uns sehnen. Das ist meiner Meinung nach der Grund für diese allgemeine verbreitete Ruhelosigkeit. Augustinus schrieb treffend dazu: Du, Gott, hast uns auf dich hin geschaffen und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Unser Herz findet Ruhe erst bei Gott. Diese Erfahrung hat auch David gemacht. Mitten in der Wüste, über allem Verlangen nach Sicherheit und Nahrung, steht sein Verlangen nach Gottes Nähe. Im Vers 3: So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Mit welcher Erwartung bist du heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen? Mit welcher Sehnsucht? Um Gott zu begegnen, um seine Macht und Herrlichkeit zu spüren, zu sehen? David hatte dieses Gefühl, diese Sehnsucht mitten in der Wüste, nicht in einem tollen Gottesdienstraum wie wir. Und dann schreibt er: Deine Güte ist besser als das Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinen Namen aufheben. In dieser Situation der äußersten Anfechtung muss David lernen, dass Gottes Güte das Einzige ist, das einen Verfolgten am Leben erhält. Und Gottes Güte, Güte auf Hebräisch kann auch als Liebe oder Gnade übersetzt werden und es ist eins der stärksten Worten auf Hebräisch. Und wenn hier steht, deine Güte ist besser als dein Leben, dann ist damit nicht gemeint, dass das Leben schlecht sei. David ist sehr wohl sehr unzufrieden mit dieser Situation, aber er richtet seinen Blick nicht auf die Situation, auf sein Leben, sondern auf Gott. Es geht nicht um eine Abwertung des Lebens, sondern um eine Aufwertung von der Liebe Gottes. David will hier sagen, im Vergleich zu meinem Leben ist die Güte, die Liebe, die Gnade Gottes viel, viel mehr. Was für eine Einstellung. Wie beten wir? Was beschäftigt uns, wenn in unserem Leben es mal nicht so läuft? Liegt unser Schwerpunkt in dieser Zeiten der Not auf dem Klagen und Jammern? Was ja überhaupt nicht verkehrt wäre, wenn wir David anschauen, der hat sehr viel geklagt und gejammert. Das lesen wir in anderen seiner Psalmen. Aber hier zeigt er, dass es auch anders geht in solchen Zeiten. In einer äußerst kritischen Situation sucht David durch Lob, durch Gebet, durch einen Psalm nach Gottes Nähe. Und er sehnt sich danach, ihn zu erleben, ihm zu begegnen. Und sein Lobpreis erscheint im Laufe des Psalms zu wachsen. Die Verse 6 bis 8. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden, wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht und meine Gedanken sind bei dir. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Was für ein Lobpreis mitten in der Wüste. Das erinnert mich auch an anderen Geschichten in der Bibel, wahrscheinlich Ihnen auch. Zum Beispiel Hiob. Hiob ist auch durch eine Wüstenzeit gegangen. Er verlor alles und am Ende saß er auf einem Misthaufen. Und was tat er da? Er lobte Gott und sagte, mein Erlöser lebt. Oder Paulus, der mehrmals ins Gefängnis war und dort in seinen Wüstenzeiten Psalmen gesungen hat, um Gott zu loben und groß zu machen. All diese Geschichten zeigen uns etwas ganz Bestimmtes, nämlich aus dem Lobpreis in der Not wird die Zuversicht für die kommende Zeit geboren. Wenn ich in eine kritische, schwierige Situation Gott dennoch lobe, dann bekomme ich Zuversicht für die Zeit, die noch kommt. Gott zu loben und preisen verändert nicht Gott, sondern einen selbst. Wir erleben, dass etwas anders wird bei uns. Durch diese Beziehung zu Jesus, zu Gott, kann unsere Sehnsucht gestillt werden. Die Sehnsucht der Welt findet ihr Ziel in den Armen des Schöpfers. Man könnte auch sagen, in den Armen des Vaters, wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da wird klar, dass auch Gott als Vater sich nach uns verlorenen Söhnen und Töchtern sehnt. Der Weg des verlorenen Sohnes nach Hause, dass er endlich wieder heimkehrt, ist der Schlüssel seiner Sehnsucht. Vielleicht ist es auch der Schlüssel unserer. Ich höre hier in diesem Text, komm nach Hause und lass dich von Gott, deinem Vater, in den Armen nehmen. Lass deine Sehnsucht von Gott stillen. Ich finde es faszinierend, wie dieser Psalm sich entwickelt. Dieselbe Person, die im Vers 2 und 3 schrieb, ich suche dich, mein ganzer Leib, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Ich bin dürstig, ich wollte gerne deine Macht und Herrlichkeit sehen. Schreibt nur 3 Verse später, ich bin glücklich und zufrieden, wie bei einem festlichen Mahl. Luther übersetzt, wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, satt werden. Ich habe das Gefühl, dass David in diesem Moment in die Arme des Vaters gesprungen ist. Erst wenn wir bei Jesus ankommen, werden wir erfahren und verstehen, was er meint, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Oder wenn er sagt, ich gebe dir Wasser aus der Quelle des Lebens. Erst bei Jesus kann ich satt werden, kann mein Durst gestillt werden. Der letzte Vers des Psalms bekräftigt das nochmal. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Luther schreibt hier, meiner Seele, also mein ganzer Mensch, hängt an dir. Man könnte auch übersetzen, meine Seele klebt an dir. Wir können uns nur an Gott kleben, klammern, hängen, weil er uns mit seiner starken Hand festhält. Es ist wie beim Klettern. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal geklettert haben. Es gibt immer einen Karabiner, der den Kletterer sichert und hält, wenn er fällt. Gott ist wie so einen Karabiner. Er hält uns fest und fängt uns in unserer Tiefe auf und zieht uns hoch. Und deshalb können wir uns an ihm hängen, ihm vertrauen, auf ihn zählen. An wem oder an was klebst du? Wer sichert dich? Woran hängt deine Seele? Diese Fragen stellt der Psalm mir. Letzte Woche im Kloster Triefenstein habe ich in einer Kapelle im Keller des Klosters eine berühmte Skulptur gesehen. Diese Skulptur aus dem frühen 14. Jahrhundert stellt die Szene aus Johannes 13, also das letzte Abendmahl, dar. Johannes lehnt sich an der Brust Jesu an und ruht und genießt seine Nähe. Das Bild stellt für mich diesen Vers 9 dar. Jesus streckt seine Hand aus und ich habe die Möglichkeit, meine in seine zu legen. Er schaut uns einladend an und lädt uns ein, sich an seine Brust anzulehnen. Noch mehr, sich festzukleben, sich an ihn zu klammern. Das Bild steht auch für den Vers 6, wo David schreibt, ich bin glücklich und zufrieden, ich bin satt, mir fehlt nichts. So sieht Johannes aus. Und gleichzeitig weckt das Bild in mir Sehnsucht. Und eine Frage ließ mich die ganze Zeit bei der Vorbereitung dieser Predigt nicht los. Wieso haben Menschen, die mit Gott unterwegs sind, mit Jesus unterwegs sind, wie David, wie ich selbst und wie andere hier, immer noch Sehnsucht? Also gibt es doch keinen Weg, diese Sehnsucht gestillt zu bekommen. Doch. Wenn Gott der Ursprung unserer Sehnsucht ist, dann kann sie auch nur bei ihm gestillt werden. Dieses endgültige Sattwerden werden wir erst dann erfahren, wenn wir face to face bei Jesus sind, ihn sehen. Und bis dahin werden wir von Zeit zu Zeit Jesus besser kennenlernen. Und je mehr ich von Jesus erfahre und verstehe, desto mehr wird meine Sehnsucht gestillt. Aber umso größer wird sie auch. Denn wo die Sehnsucht nach Gott erfüllt wird, dort bricht sie umso stärker auf. Die Erfahrung mit Gott löst ein umso stärkeres Verlangen nach ihm aus. Die Erfahrung mit Gott löst eine umso stärkere Sehnsucht nach ihm aus. Wenn die Liebe Gottes, die größer als der Tod ist, mich ergreift, wenn ich die offenen Arme Gottes, des Vaters, die auf mich warten, mich vorstelle, wenn ich in meinem Leben zurückblicke, und sehe, wo ich Gott schon überall erlebt habe, wo er mich schon gesichert hat, dann will ich mehr davon. Wie bei mancher Süßigkeiten. Man will mehr. Wir sehnen uns nach Gott, weil wir von ihm kommen und weil er uns mit seiner Liebe und seiner Gegenwart anzieht. In jedem von uns ist ein bisschen vom Paradies. Sehnsucht ist das gewisse Etwas, das Gott in uns hineingelegt hat, damit wir uns auf den Weg machen und ihn suchen. Die Erfahrung mit Gott löst eine umso stärkere Sehnsucht nach ihm aus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte beten und leihe mir dabei Worte von Klaus Douglas, ein deutscher Schriftsteller und Theologe. Gott, kannst du mich hören? Verzeih, dass ich daran zweifle, aber ich selbst höre dich nicht. Ich habe mich verrannt in meinem Alltag, meinen Sorgen und Ambitionen, habe mich verheddert in Belanglosigkeiten und sinnlosen Streitereien. Mein Kopf ist voll. In meiner Seele tosen 1000 Stimmen. Es ist kein Platz für dich in meinem Herzen. Ich höre dich nicht mehr. Kannst du mich hören? Ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht, ich spüre dich nicht. Doch halt! Irgendetwas spüre ich. Hunger, Sehnsucht, Durst. Wenn ich innehalte und tief in mich hineinhorche, merke ich, dass ich mich nach dir sehne. Wie der Wüstenwanderer nach Wasser, wie der Wächter nach dem Morgen, wie der Bräutigam nach seiner Braut. Gott, finde mich, wenn ich dich suche, und suche mich, wenn ich dich nicht finde. Berühre meine Zweifel mit deiner Tiefe. Bringe Licht in meine Fragen und lege Segen auf meine Sehnsucht. Segne mich mit der Erfahrung deiner Nähe, dass ich wachsen kann hin zu dir. Amen.